NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
27. Juli 1866. Die erste dauerhafte Kabelverbindung über den Atlantik wird hergestellt.
Auf einer Fotografie posiert er neben einem Globus. Hager, im dunklen Anzug, die Augen im puritanisch strengen Gesicht ins Weite gerichtet. Seine rechte umschließt eine Urkundenrolle, die linke ruht auf einem Kabel, das den Erdball umfängt. Die Herrscherpose des Siegers. Ich, Cyrus Field, Präsident der Transatlantic Cable Company, habe das Unmögliche möglich gemacht. Ein Telegrafenkabel quer durch den Atlantik. Das erste Transatlantikkabel.
Doch dieser Augenblick des Triumphs im Herbst 1858 endet bald im Desaster. Gerade noch gefeierter Held der Nation, nun als Betrüger verdächtigt, denn das Wunderkabel ist tot. Wer war diese schillernde Figur, Cyrus Field?
1819 in Stockbridge, Massachusetts geboren, als siebter von acht Söhnen eines presbyterianischen Predigers, flieht der Junge die provinzielle Enge. John Steele Gordon, Autor eines Buchs über das Kabelprojekt.
Mit 16 zog es Cyrus Field in die Welt des Business. Sein Vater verschaffte ihm eine Lehrstelle in New York. Nach der Lehre mit 20 gründet Field sein eigenes Geschäft im Papiergroßhandel, indem er eine bankrotte Firma übernimmt, sie reorganisiert und die Gläubiger mit 30% abfindet.
Rastlos vergrößert der geborene Businessman Umsatz und Vermögen. Ein Leben auf der Überholspur, bis sein Körper rebelliert. Kurz entschlossen überträgt er das Tagesgeschäft seinem Schwager und macht eine Erholungsreise nach Europa. Auf seine Art.
Wenn ich von einem Land in ein anderes kam, lernte ich als erstes Wort jeder neuen Sprache das Wort schneller.
Erholung im Eiltempo. Zurück in New York und in Abwesenheit noch reicher geworden, landet er einen genialen Coup.
Er zahlt auch den Rest der alten Schulden zurück, ohne gesetzliche Verpflichtung. Damit verschafft er sich eine enorme Reputation. So was passierte ja nicht jeden Tag.
Effektiver hätte Field seine Kreditwürdigkeit im Big Business nicht zementieren können. Fehlt nur noch eine echte Herausforderung. Schließlich hat er vom Vater gelernt:
Untätige Hände sind das Werkzeug des Teufels.
Sein Hausbau im vornehmen Stadtteil Gramercy Park und eine Expedition durch Südamerika befriedigen nicht. Da begegnet er Anfang 1854 einem Ingenieur, der ein Telegrafenkabel vom kanadischen Festland bis ans östliche Ende Neufundlands legen will. Von dort könnten Nachrichten aus Europa zwei Tage früher nach New York telegrafiert werden. Vor allem Wirtschaftsnachrichten, denn Zeit ist Geld.
Gerade einmal 10 Jahre zuvor hatte Samuel Morse die Telegrafie erfunden. Und schon hatten Telegrafennetze die Kontinente eingesponnen in Nervengeflechte aus Kupferdraht. Allein die Ozeane widersetzten sich noch.
Tatsächlich war Field wenig beeindruckt. Erst als er auf den Globus sah, zündete der Funke. Warum nicht gleich ein Kabel quer über den Atlantik von Neufundland nach Irland? Dann hätte man nicht 2, sondern 12 Tage eingespart. Man hätte die Nachrichten sofort.
Die Welt würde zu einem einzigen Markt- und Börsenplatz geschrumpft. Cyrus Field hat seine Lebensaufgabe, eine Aufgabe, ihren Mann gefunden. Bernd Lüke vom Deutschen Technikmuseum in Berlin.
Der hat sehr viel von den heutigen Internetpionieren. Das heißt, er erkennt klar, was könnte so ein interessantes Geschäftsfeld der Zukunft sein. Es ist eben dieser amerikanische Geist natürlich. Wer nicht wagt, der nicht gewinnt. Das ist so das, was dahinter steht.
Field hatte keinerlei technischen Hintergrund. Er sagte später, zum Glück habe er nichts von den Problemen mit Unterseekabeln gewusst. Sonst hätte er sich nie auf dieses Projekt eingelassen.
Wo er zumindest weiß, was der Benefit draus ist. Das ist, glaube ich, der Gedanke. Also weniger die Begeisterung für das Technische, als die Begeisterung für das, was man damit machen kann. und dass man da viel Geld mit verdienen kann.
Vorausgesetzt, man hat genug Kapital.
Field sah, er würde weit mehr Geld brauchen, als er selbst investieren konnte. Aber glücklicherweise hatte er eine Menge reicher Nachbarn. Einer hatte im Stahlhandel ein Riesenvermögen gemacht. Ein ausgesprochen religiöser Typ. Für ihn war der Sinn von Geschäften, Geld zu machen. Und der Sinn des Lebens, Gutes zu tun.
Ein echter Nachkomme der Pilgerväter, Religion und Kommerz Hand in Hand. Umgehend gründen die Investoren schon im Mai 1854 die New York Newfoundland and London Telegraph Company. Die Presse schwelgt in Superlativen und Utopien.
Das größte Werk, das Genius und Unternehmungsgeist des Menschen jemals versuchte. Es würde die Nationen um einen runden Tisch versammeln und verhandeln lassen. Kriege würden aufhören und die Herrschaft des Friedens errichtet.
Mit Friedensvisionen ködert Field Idealisten und Regierungskreise, die Banker mit satten Zinsversprechen.
Doch neben Kapital braucht es Informationen. Wie ist der Meeresboden zwischen Neufundland und Irland? Funktioniert ein so langes Kabel überhaupt, 20 Mal länger und 10 Mal tiefer verlegt als vorhandene? Wie muss es aufgebaut sein? Wie kann man das leitende Kupferkabel gegen das ebenfalls leitende Seewasser isolieren?
Letzteres löst Guttapercha, ein tropisches Baumharz, eben entdeckt, das im Meerwasser dicht und flexibel bleibt. Bernd Lücke vor einem Originalkabel in der Museumsausstellung.
Das sieht man hier, das Kupfer. Das sieht man kupfern, Farben glänzen und da drumherum das Schwarze. Das ist das Guttapercha, das zur Isolierung da ist. Da drumherum kam dann oft noch Eisenarmierung, also auch das war dann noch eine Herausforderung, gerade für ein Transatlantikkabel, wirklich das in solchen Mengen und in solchen Längen zu verarbeiten. Und das ist schon eine wahnsinnige Leistung.
Eine weitere Sorge zerstreut ein anerkannter US-Marineoffizier und Meereskundler.
Der Boden des Meeres zwischen Neufundland und Irland ist ein Plateau, das anscheinend genau dort hingesetzt wurde, um unterseeische Telegrafenkabel zu tragen und vor Unbill zu schützen.
Das ist ja auch die Problematik beim Kabellegen. Wenn die Rinne zu tief ist, dann wird das Kabel zu steil und es droht zu brechen, weil es einfach unter seinem eigenen Gewicht nach unten gezogen wird.
Und Telegrafie-Pionier Samuel Morse signalisiert, ein Atlantikkabel sei absolut möglich. Nur die einzigen Kabelfabrikanten sitzen in England. Dort hatten die Gebrüder Brett schon 1851 ein Kabel durch den Ärmelkanal gelegt.
Field muss nach England, die Zeit drängt. Es ist Ende 1854 und 1857 soll das Kabel in Betrieb gehen. Je schneller und billiger gefertigt und verlegt, umso eher fließen Gewinne. Vorversuche, Optimierung? Unnötig. Kein Wunder, wenn der selbstgesetzte Zeitdruck zum größten Fehler wird, zu Fields fatalem Fehler. Während der Amerikaner bei der britischen Regierung und Navy sofort Unterstützung findet, ziert sich Washington. Man misstraut dort den Briten, dem Feind aus dem Unabhängigkeitskrieg. Doch der Lobbyist Field setzt sich durch. Gerade eben.
Und nun beginnt eine Kette von Misserfolgen und Neuanfängen, von Verlusten und neuen Investitionen, vorangetrieben durch Cyrus Field. Permanent pendelt der zwischen England und USA, ständig geplagt von Seekrankheit.
Er war der klassische Entrepreneur und der gleicht in vieler Hinsicht einem Broadway-Produzenten. Der Produzent schreibt kein Skript, schauspielert nicht, baut keine Kulissen. Er tut nichts, außer er allein sorgt dafür, dass all die anderen zusammen eine Show auf die Beine stellen. Ohne Produzent keine Show.
Und Produzent Field bekommt seine Show, eine Horrorshow. 7. August 1857.
Die britische Agamemnon und die amerikanische Niagara verlassen mit jeweils der Hälfte von 2500 Tonnen Kabel die Insel Valentia vor Irland mit Kurs Neufundland. Nach wenigen Meilen reißt das Kabel.
Nächster Tag.
Neuer Versuch. Nach 250 Meilen Kabelriss. Field beendet die Kampagne für 1857.
26. Juni 1858.
Neue Verlegekampagne. Nun von der Atlantikmitte aus nach beiden Seiten. Nach wenigen Seemeilen Kabelriss.
Nächster Tag.
Neustart und Kabelriss nach 140 Meilen. Abbruch und Rückkehr nach Irland.
Ein Monat darauf.
Beide Schiffe wieder in der Atlantikmitte. Und endlich landen die Schiffe ihre Kabelenden am 5. August in Irland und Neufundland an.
11 Tage später.
Das offizielle Gratulationstelegramm von Queen Victoria an Präsident Buchanan.
Was nur Eingeweihte wissen, die 98 Worte brauchen 16 Stunden zur Übermittlung. Etwas ist faul mit dem Kabel.
Während New York Field mit Banketten und Konfetti-Parade feiert, siecht am Meeresgrund das Kabel dahin. Viel zu schnell und schlecht gefertigt, gibt ihm der inkompetente Chefelektriker mit Hochspannungspulsen den Rest. Postwendend kreuzigt die Presse den Predigersohn, ihren Nationalhelden.
Viel wichtiger jedoch, konstatiert Buchautor Gordon,
zum ersten Mal wurde nach einem technologischen Versagen ein Untersuchungsausschuss eingesetzt. Der fand alle möglichen Fehler. Mit der wichtigste, der Elektrizität fehlte eine Fachsprache. Begriffe wie Watt und Volt, Ohm und Ampere gingen erst danach ins Englische ein.
Viel selbst reagiert wie immer, Bilanz ziehen und neu beginnen.
Der Produzent sammelt seinen Stab und startet durch. Nun in der richtigen Reihenfolge. Erst Planung, dann Realisierung. Während sich in den USA Süd- und Nordstaatenarmeen im Bürgerkrieg abschlachten, holt Field echte Experten für Kabeldesign, Berechnung und Test ins Boot und besorgt das beste Verlegeschiff.
Die Great Eastern. Gigantisch geplant, gewaltig gebaut, grandios gescheitert. Das größte Schiff der Welt. Als Passagierdampfer eine finanzielle Katastrophe. Für Field aber perfekt. In den ausgeräumten Riesenleib passt das komplette Kabel. Alles scheint bestens am 23. Juli 1865.
Die Great Eastern nimmt Kurs auf Neufundland. Aus ihrem Hinterleib spult sie das Kabel in die See wie eine stählerne Riesenraupe.
Dieses Riesenschiff vermittelt ein wunderbares Gefühl der Macht. Denn durch dieses schlanke Kabel hinter uns wird ein wahres Blitzgewitter von Nachrichten und Leidenschaften zweier mächtiger Nationen fegen.
2. August 1865.
1300 Meilen gelegt. Das Kabel reißt, verschwindet im Meer. Nach vergeblicher Suche Rückkehr.
Doch die Aktionäre glauben weiter an das Kabelgeschäft und an Field. Er ordert ein neues Kabel und dann geht alles wie von selbst. 27. Juli 1866.
Die Great Eastern erreicht Neufundland. Die Leitung zwischen Europa und Nordamerika steht. Und bald auch eine zweite, denn das Kabel vom Vorjahr wird aufgefischt und vervollständigt.
Nachdem Unmengen Geld buchstäblich versenkt wurden, sprudeln die Gewinne. Börse, Wirtschaft und Diplomatie arbeiten nun mit dem viktorianischen Internet im Minutentakt statt in Wochenabständen. Zeit wird immer wertvoller. Im Internet heute, das auch über Kabel läuft, über Glasfaserkabel nämlich, geht es nicht mehr um Minuten, sondern um Millisekunden. Zum Beispiel beim Direktkabel London-New York.
Und das bringt aber für den Hochfrequenzbörsenhandel schon so viel Vorteil, dass sich die Investitionskosten für dieses Kabel nach einem Jahr amortisiert haben. Die wirkliche Antriebsfeder für dieses heutige Kabelnetz, wie das Kabelnetz im 19. Jahrhundert, sind wirtschaftliche Interessen.
Daher verbinden Kabel vorzugsweise die reichen Teile der Erde, so wie schon Fields Transatlantikkabel.
Das Kabel war das große Ereignis im Leben des Cyrus Field. Er ging auf die 50 zu, als es fertig und erfolgreich war und ihn sehr reich machte. Doch dann verlor er das meiste an der Wall Street. Als er 1892 starb, war er immer noch berühmt und hochgeehrt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfgang Burgmar an die erste dauerhafte Kabelverbindung über den Atlantik, die heute vor 150 Jahren hergestellt wurde. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.